If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Also ich würde sagen, wenn überhaupt, dann kann Demokratie Klimaschutz. Aber ich glaube, wenn wir verstehen wollen, warum wir nicht genug tun in der Klimakrise, dann müssen wir im Wesentlichen Macht- und Anreizstrukturen betrachten, die sowohl für Unternehmen als auch für die Politik als auch eben für die Bürger gelten. Hier ist meine Vorstellung, dass es ganz stark eben darauf ankommt, die Zivilgesellschaft hier zu beteiligen, dass es auch darauf ankommt, dass Politiker wirklich Überzeugungsarbeit leisten, dass Klimapolitik nach Möglichkeit aus populistischen Polarisierungen herausgehalten wird. Das heißt nicht, dass diese natürliche Umwelt dann überhaupt nicht genutzt werden kann. Aber sie muss genutzt werden mit Sorge im Hinblick auf die Dignität dieser anderen Lebewesen und kann nicht einfach vernichtet werden.
Das ist der Podcast Dichtung und Wahrheit. Ich bin Silke Hohmann und spreche hier mit Autorinnen und Autoren von Suhrkamp und Insel über ihre Dichtung und über ihre Wahrheit. Guten Tag. Ich freue mich sehr, den Soziologen Jens Becker zu begrüßen, mit dem ich heute über unsere Zukunft sprechen werde. Herzlich willkommen, Jens Becker.
Guten Tag.
Herr Beckert, Sie sind 1967 in Frankfurt am Main geboren und seit 2005 Direktor am Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung und Professor für Soziologie in Köln. Zuvor haben Sie unter anderem in Göttingen, New York, Princeton, Paris und an der Harvard University gelehrt. Sie untersuchen die soziale Einbettung der Wirtschaft. Sie analysieren die Märkte, sie beschäftigen sich unter anderem mit der Soziologie von Vermögen und Erbschaft. Und in ihrem aktuellen Buch geht es um die Klimakrise, um unsere Anpassungsfähigkeit, um Resilienz und vor allem um solidarisches Handeln als Teil einer realistischen Klimapolitik. 2005 haben Sie den Preis der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften bekommen und 2018 wurden Sie mit dem Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft ausgezeichnet. Für Ihr Buch Imaginierte Zukunft wurden Sie mit dem Karl-Polanyi-Preis der Deutschen Gesellschaft für Soziologie geehrt. Herr Beckert, Ihr Bruder ist Sven Beckert, ein Historiker, der sich vor allem mit der Geschichte der Vereinigten Staaten im 19. Jahrhundert und der Geschichte des Kapitalismus beschäftigt. Wie muss ich mir das vorstellen? Haben Sie beide früher bereits am Mittagstisch heftig über Kapitalismus und andere gesellschaftliche Themen debattiert?
Also wahrscheinlich ja, das ist wirklich so, vor allen Dingen, weil wir beide nicht aus einem Hintergrund kommen, in dem unsere Eltern im Universitätsbereich tätig waren. Ich glaube, wir hatten tatsächlich in gewisser Weise ähnlich gerichtete Interessen. Wir waren beide aktiv in der Schülervertretung damals. Wir haben beide, und das war, glaube ich, für uns beide sehr, sehr wichtig, an diesem Schülerwettbewerb Deutsche Geschichte der Körperstiftung teilgenommen. Ich ein bisschen später als mein Bruder, der 2 Jahre älter ist. Und das, glaube ich, hat bei uns beiden das Interesse geweckt in den Sozialwissenschaften beziehungsweise in der Geschichtswissenschaft bei meinem Bruder, da auch weiterzugehen. Und im Studium ist sicherlich dieses Interesse bei uns beiden dann natürlich stärker geworden nochmal und ist dann in eine akademische Karriere gemündet.
Ihr neues Buch heißt Verkaufte Zukunft, warum der Kampf gegen den Klimawandel zu scheitern droht. Sein Buch, das beim Lesen berührt und betroffen macht, einfach auch, weil es uns betrifft, uns alle. Es ist ein Buch, das mit zahlreichen gründlich recherchierten Beispielen und mit sozialwissenschaftlichen Hintergründen zeigt, warum es sich beim Klimawandel um ein äußerst tückisches Problem handelt, an dem wir komplett zu scheitern drohen. Bereits 1972 erschien der Bericht des Club of Rome. Vor mehr als 50 Jahren wurde also einer breiten Öffentlichkeit bereits bekannt, dass schier unendliches Wirtschaftswachstum auf eine endliche Natur stößt und mit dem Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen unvereinbar ist. Wir wissen das also wirklich schon sehr lange. Wir wissen um die Gefährlichkeit der Erderwärmung. Dennoch nehmen die globalen Treibhausgasemissionen weiter zu. Es gelingt uns einfach nicht, den Klimawandel zu stoppen. Oder vielmehr, wir sind nicht bereit dazu. Die bittere Wahrheit, sagen sie, ist, wir verkaufen unsere Zukunft für die nächsten Quartalszahlen, das kommende Wahlergebnis und das heutige Vergnügen. Ich möchte erstmal ganz allgemein fragen, haben wir nicht alle bereits begriffen, wie es um die Erde steht? Und wieso laufen wir sehend ins Verderben? Und wer ist eigentlich wir?
Also ich glaube, auf einer abstrakten Ebene, zumindest in Deutschland oder auch in anderen, vielen anderen Gesellschaften, ist schon angekommen, dass der Klimawandel ein wichtiges, ja, wenn man Umfragen folgt, teilweise auch sehr viele Menschen, die sagen, es ist überhaupt das wichtigste Problem. Also das ist schon angekommen, aber das ist zunächst einmal auf einer sehr abstrakten Ebene. Und das reicht nicht. Ja, also wir beobachten auf der einen Seite Meinungsumfragen, die eben darauf hinweisen, dass das Problem angekommen ist. Auf der anderen Seite, wenn wir gucken, wie Menschen sich verhalten, wie Politik agiert, wie Unternehmen agieren, dann wird einfach nicht genug gemacht. Es geschieht schon etwas, vor allen Dingen, also wenn wir in europäischen Ländern, auch in Amerika schauen, aber es ist einfach nicht genug.
Mhm. Das heißt, wir wollen zwar alle den Klimawandel nachhaltig aufhalten, die meisten nehmen aber die Maßnahmen als zu viel wahr, als Zumutung oder sie möchten dafür nicht zahlen oder man möchte seine Lebensführung nicht ändern. Sie schreiben, die süddeutschen Bundesländer verschleppen die Ausweisung von Flächen für Windkraftanlagen, weil diese bei der Bevölkerung unpopulär sind. Die Porsche-Fraktion verhindert Tempolimits, die Bevölkerung auf dem Land protestiert gegen steigende Benzinpreise. Noch dazu ist effektiver Klimaschutz ein globales Problem. Da sind wir wieder bei dem Wir, die wir ja eigentlich wissen, was zu tun wäre. Wir können es aber ja nicht erst wirklich dann umsetzen, wenn unser eigenes Haus weggeschwemmt wird. Es scheint uns also eine Art Anstoß zu fehlen. Fehlt uns ein Narrativ, das uns zum Handeln bewegt? Vielleicht ein positives Narrativ?
Also sicherlich wäre es hilfreich für die Motivation von Klimapolitik, wenn es ein stärkeres positives Narrativ gäbe, wie denn eigentlich eine Gesellschaft aussehen könnte, die dekarbonisiert ist, die auch in anderen Hinsichten ökologische Aspekte stärker berücksichtigt. Aber ich glaube, wenn wir verstehen wollen, warum wir nicht genug tun in der Klimakrise, dann müssen wir im Wesentlichen Macht- und Anreizstrukturen betrachten, die sowohl für Unternehmen als auch für die Politik, als auch eben für die Bürger gelten. Das sind jeweils andere Macht- und Anreizstrukturen, aber sie laufen immer darauf hinaus, dass es einen Vorrang gibt für das Weiter-so und nicht für die radikale Kehrtwende, die eigentlich notwendig wäre. Und ich meine, bei den Beispielen, die Sie jetzt zitieren aus dem Buch, man mag abstrakt wissen, dass mit der fundamentalen Veränderung von Energieversorgungssystemen in Deutschland, also hin zu dezentralen Systemen, hin zur Windkraft ganz stark, die nun mal stärker in Norddeutschland produziert wird, wohingegen der Stromverbrauch stärker in Süddeutschland liegt. Also man weiß, man braucht neue Stromtrassen. Aber als Bürger kann man natürlich immer fragen, warum muss das gerade durch meinen Weinberg geführt werden oder in der Nähe meiner Ortschaft? Ja, das Gleiche gilt natürlich für den Aufbau von Windrädern. Und das führt insgesamt, diese Blockade führt insgesamt dazu, dass sich die notwendigen Veränderungsschritte verlangsamen. Aber das ist eben nur ein Beispiel, denn es sind nicht einfach nur die Bürger, sondern es ist natürlich auch die Politik. Also in Bayern geht es nicht nur um die Stromtrassen, sondern es geht auch darum, dass sich die Energieerzeugung nach Norddeutschland verlagert, was bedeutet, dass die Standortfaktoren in Norddeutschland sich verbessern gegenüber Süddeutschland. Also diese Verschiebungen, die es in Wirtschaftsstandorten innerhalb eines Landes gibt, das ist ein weiterer Faktor, der dabei eine Rolle spielt. Und da habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt, was also etwa die Energieunternehmen selbst natürlich für Anreizstrukturen haben, die auch nicht unbedingt darauf hinauslaufen, die Energiewende zügig voranzutreiben.
Das heißt, die Bevölkerung einerseits, die Politik andererseits und die Wirtschaft wiederum sind eigentlich drei Säulen, die Sie auch identifizieren oder drei Felder, die sich auch gegenseitig beeinflussen, bedingen. Und immer wenn man an der einen Stellschraube drehen möchte, passiert in dem anderen Feld wieder etwas, das auch wieder Konsequenzen hat. Ich bin aber nicht bereit zu glauben, dass es überhaupt keinen Ansatzpunkt gibt, an dem man drehen kann. Wir können ja mal ganz kurz ein bisschen über den Kapitalismus reden. In Ihrem vorherigen Buch Imaginierte Zukunft haben Sie in einem Video gesagt, dass Zukunft eine enorm große Rolle spielt, wenn wir die Dynamik des Kapitalismus verstehen wollen. Dass die Akteure im Kapitalismus handeln, als ob die Zukunft sich so entwickeln würde, wie sie es sich vorstellen. Und dass wir in unseren Prognosen die Zukunft immer als weiterentwickelte Form der Gegenwart verstehen. Dass wir aber nicht verstehen, dass es Brüche gibt, die wir einfach nicht antizipieren können. Ein Ende des Kapitalismus sei nicht in Sicht, schreiben Sie, Herr Beckert. Aber denken Sie, dass die Akteure des Kapitalismus erkannt haben, dass die Klimakrise einen Bruch darstellt, so ein unerwartetes Element in der Zukunft, die vorher nicht vorgestellt werden konnte und ein radikales Umdenken auch auf der Seite der Wirtschaft erfordert?
Ja, ich denke schon, dass die Akteure zumindest als Personen in der Wirtschaft natürlich wissen um die Dramatik der Klimakrise. Aber das bedeutet eben noch nicht, dass sie entsprechend handeln. Also wenn wir jetzt zu Unternehmen gehen, natürlich orientieren sich Unternehmen in ihren Entscheidungen an Erwartungen im Hinblick auf zukünftige Gewinne, die aus den Entscheidungen resultieren. So, und insofern, also was Sie angesprochen haben, diese imaginierten Zukünfte, Erwartungshaltungen spielen eine ganz wichtige Rolle. Aber wenn Sie jetzt etwa die Energieunternehmen sehen, die fossile Energiewirtschaft, dann ist da genau die Erwartung, dass auch zukünftig weiterhin Öl, Gas und Kohle verkauft werden kann. Und ich glaube auch, dass Sie damit recht haben. Also alle Prognosen, der Internationalen Energieagentur etwa, von den Unternehmen selbst, laufen darauf hinaus, dass zwar jetzt in dieser Dekade ein Höhepunkt der Verbrennung von fossilen Energien erreicht werden soll, aber dass auch im Jahr 2050 die Verbrennung von fossilen Energien nur um ungefähr 20-25% zurückgeht. Das heißt konkret, diese Unternehmen haben die Erwartung, dass sich auch zukünftig mit fossilen Energien sehr viel Geld verdienen lässt. Und in diesen Industrien ist enorm viel Geld. Es wird geschätzt, dass über die letzten 50 Jahre in der fossilen Energiewirtschaft jedes Jahr 1 Billion Dollar an Gewinnen erwirtschaftet wurde. Und wenn die zukünftige Erwartung ist, dass dieses Modell auch in der Zukunft weiter trägt, dann werden die Unternehmen, auch wenn sie wissen um die Gefährlichkeit des Klimawandels, nicht einfach sagen, wir werden jetzt kein Öl mehr pumpen oder wir werden kein Gas mehr fördern. Also sind es die Erwartungen und wie ich sage, die Anreizstrukturen, die diese Unternehmen haben, die sich nämlich einfach an Preissignalen orientieren, die dazu führen, dass dieses fossile Geschäftsmodell weiter vorangetrieben wird. So, das heißt jetzt nicht, dass diese Unternehmen überhaupt nicht an erneuerbare Energien denken würden, Ja, zum Teil bauen sie in die Richtung auch aus. Das, würde ich sagen, soll zwei Zwecken dienen. Das eine, eine Alternative tatsächlich bereitzustellen und insofern auf den Klimawandel auch, auch zu reagieren und damit auch neue Geschäftsfelder für sich zu entwickeln. Und zum anderen aber auch, um Legitimation in der Gesellschaft zu erreichen. Also will sagen, wir sind nicht die Bösen, sondern seht mal, wir kümmern uns um die Zukunft und um eine neue Energiewirtschaft, die dann kompatibel ist mit der Umwelt. Also es geht dabei dann um Legitimation.
Geht das denn beides zugleich?
Ja.
Die Gewinnmaximierung und die Legitimation?
Es wird zunehmend zu einem Problem für die Unternehmen. Ja, weil sie natürlich am Pranger stehen. Denn es ist klar, also man muss schon sagen, natürlich sind die Energieunternehmen nicht diejenigen, die die Energie selbst verbrauchen. Sie wird zur Verfügung gestellt für andere Industrien und für uns als Verbraucher. Aber sie stehen nichtsdestoweniger am Pranger als diejenigen, die diese Energie fördern und Geschäftsmodelle haben, mit denen sie eben Gewinne, große Gewinne erwirtschaften können mit der Förderung fossiler Energien. Und deshalb müssen sie sehen, dass sie ihre gesellschaftliche Legitimation nicht völlig verlieren. Und das machen sie genau über diese Strategien, zu sagen, also wir machen das, ja, und tatsächlich schaut her, ja, wir planen in der Zukunft ja immer größere Anteile unseres Umsatzes über erneuerbaren Energien zu erzielen. So, und wenn man dann aber guckt, was sind denn die konkreten Pläne, die da dahinter stehen, dann ist das viel zu wenig, um dem Klimawandel effektiv zu begegnen. Und außerdem sieht man, dass solche Ziele der Dekarbonisierung in dieser Industrie auch wieder zurückgenommen werden. Also da werden dann Ziele verkündet, dass, was ich, Klimaneutralität im Jahr 2050 oder jedes Jahr 2% weniger CO2-Belastung aus fossilen, der Förderung fossiler Energien in den Unternehmen. So, wenn die Gewinne dann aber sprudeln aus genau diesen fossilen Energien, dann werden diese Ziele auch wieder zurückgenommen. Und sie werden zurückgenommen aufgrund des Drucks von Aktionären, die in die Unternehmen ihr Kapital investieren, um Gewinne zu erwirtschaften. Ja? Und insofern, also sind auch die Unternehmen nicht frei in ihren Entscheidungen, sondern sind in systemische Strukturen eingebunden, wie eben ein kapitalistisches Wirtschaftssystem funktioniert. Und das ist vielleicht das, was für mich einer der wichtigen Punkte auch in diesem Buch ist, zu zeigen, dass es nicht einfach ein moralisch fragwürdiges Verhalten von Individuen ist, seien es jetzt Unternehmen oder seien es wir als Konsumenten oder seien es Politiker, die es ja nicht verstanden haben, sondern dass diese Handlungen dieser Akteure in diesen Systemen oder Handlungsfeldern in bestimmte Strukturen, systemische Mechanismen eingebunden sind, die sehr geringe Spielräume lassen. Sie lassen schon einige Spielräume, aber sie lassen sehr geringe Spielräume. Und insofern können wir über den Klimawandel nicht sprechen, ohne eben über diese Strukturen und die Mechanismen, die mit den Strukturen verbunden sind, mit einzubeziehen.
Theoretisch hat die Politik die nötigen Instrumente dazu ja in der Hand, denn die Politik setzt die Rahmenbedingungen für dieses wirtschaftliche Handeln und legt eine Vielzahl von Bereichen fest, also den Umgang mit natürlichen Ressourcen, Agrarpolitik, Verkehrspolitik, Wirtschaftspolitik, Städte, Wohnungsbau und so weiter. Praktisch jedoch bleiben die politischen Regulierungen weit hinter dem, was eigentlich erforderlich wäre. Das schreiben Sie auch. Weshalb kann ein dem Gemeinwohl verpflichteter Staat qua rechtlicher Regulation die Unternehmen nicht einfach dazu zwingen, die von ihnen verursachten Umweltschäden zu vermeiden und stattdessen in nachhaltigere Produktionsmöglichkeiten zu investieren oder sich anders aus diesen Systemen, die Sie da aufzeigen, zu befreien?
Um das zu verstehen, ist, glaube ich, dieses kleine Modell, das ich in den Mittelpunkt des Buches stelle, wichtig. Also die Unterscheidung zwischen Staat, Wirtschaft, Unternehmen und Bevölkerung, womit ich sowohl Staatsbürger als auch Konsumenten meine. So, und jetzt ist es ja tatsächlich so, zunächst einmal würde man annehmen, der Staat setzt die Rahmenbedingungen. Aber Staat und Wirtschaft stehen eben in Austauschbeziehungen und in wechselseitigen Abhängigkeiten, was die faktische Macht der Politik gegenüber der Wirtschaft beschränkt. Also der Staat ist angewiesen auf Steuereinnahmen. Steuereinnahmen hängen ab von einer prosperierenden Wirtschaft. Die Unternehmen treffen Investitionsentscheidungen. Sie können damit drohen und in vielen Fällen auch glaubhaft damit drohen, dass sie sagen, wenn die Rahmenbedingungen für sie nicht stimmen, und Rahmenbedingungen heißt eben Erwartungen im Hinblick auf Gewinne, dann können sie damit drohen, das Land zu verlassen, nicht zu investieren oder woanders zu investieren. Und die Politik muss sich darauf einstellen. So, und das Gleiche gilt auch in dem Verhältnis zwischen Politik und Bevölkerung. Die Bevölkerung erwartet, dass es eine prosperierende Wirtschaft gibt. Und wenn jetzt politische Maßnahmen darauf hinauslaufen, dass Wirtschaftstätigkeit reduziert wird, was ja vielleicht im Hinblick auf die Klimakrise gar nicht so falsch wäre, aber die Bevölkerung hätte dann geringere Konsummöglichkeiten, größere Unsicherheiten hinsichtlich Arbeitsplätzen möglicherweise, sodass auch von dieser Seite dann Widerstände gegen das aufgebaut werden, was eigentlich erforderlich wäre. Ja, und wo es eine Vielzahl von Politikern natürlich gibt, die das sehen. Das ist ja nicht das Problem, dass das nicht gesehen wird, sondern wo die politischen Handlungsmöglichkeiten, also will sagen, die Macht der Politik beschränkt ist durch die Verbindung dieser unterschiedlichen Funktionssysteme und Handlungsbereiche in einer Gesellschaft, in unserer Gesellschaft.
Um Anreize zu schaffen, auch für Individuen, für Konsumenten, für Verbraucher, für mich zum Beispiel, spielen diese ganzen Sachen natürlich auch eine Rolle. Man nimmt das ja wahr. Man sieht irgendwie die einerseits Trägheit, dann die Zumutungen, dann sieht man auch, da, oder mir geht es so, dass ich tatsächlich nicht richtig auf das Gefühl habe, ich kann wirksam sein, weil mir auch nicht wirklich gezeigt wird, wie ich wirksam sein kann, außer dass ich jetzt eben mich für das eine Produkt entscheide und nicht für das andere. Aber auch da steht das natürlich immer in einem größeren Zusammenhang, weil ich natürlich auch sehe, was die Unternehmen alles nicht tun oder jetzt sind gerade die Prozesse in dem Dieselskandal und so weiter. Das spielt ja alles zusammen. Also auch wenn man, wie Sie sagen, das differenzieren muss und wirklich ganz genau schauen muss, wie sind die Zusammenhänge wirklich, wenn man es so runterkürzt auf den Einzelnen oder die Einzelne, dann sind diese Zusammenhänge groß. Aber ich glaube, die Bereitschaft ist doch eigentlich da. Man braucht nur irgendwie, ich möchte nochmal auf das positive Narrativ zurückkommen, das irgendwie, helfen könnte, sich selber als wirksames Element dieses großen und bedrohlichen Problems zu begreifen.
Also bei dem Narrativ lässt sich ja die Frage stellen, warum entsteht das eigentlich nicht? Es ist ja nicht so, dass die Mehrheit der Bevölkerung jetzt glauben würde, wir können tatsächlich in den nächsten Jahren diese Klimakrise in den Griff bekommen. Und ich glaube, der Hintergrund davon ist, dass es also intuitiv ein Verständnis dafür gibt, dass das Problem gewissermaßen zu groß ist, also auf jeden Fall zu groß ist, um irgendwie individuell gelöst werden zu können. Aber auch letztendlich zu groß ist, um politisch gelöst werden zu können. Also sie haben ja politische Strukturen, die den Nationalstaat zunächst einmal regulieren. Und dann darüber hinaus natürlich Koordinationsstrukturen, die, was weiß ich, in Europa die Europäische Union, und dann gibt es weitere Koordinationsstrukturen, wie, was weiß ich, die G7 und die Vereinten Nationen und so weiter. Aber diese Strukturen, internationalen Strukturen der Koordinierung von Politik sind einfach nicht stark genug, um die individuellen Verursacher, die jeweils souveräne Nationalstaaten sind, dazu zu bringen, ja, drastisch die Verbrennung von fossilen Energien einzuschränken. Und auf der individuellen Seite finde ich, dass, also, und das ist auch ja eine Strategie von Unternehmen, zu sagen, es sind letztendlich wir als individuelle Konsumenten, die durch unser Verhalten verantwortlich dafür sind, den Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzieren. Und dafür werden dann diese CO2-Tracker zum Beispiel eingeführt. Ja, oder es werden diese Kompensationszertifikate angeboten. Aber man muss verstehen, dass individuelles Handeln gegen Infrastrukturen, die so angelegt sind, dass in hohem Maße fossile Energien verbraucht werden, dass individuelle Handlungsstrategien dagegen nicht ankommen. Also ich will ein Beispiel dafür sagen. Sie brauchen, wenn Sie auf dem Land leben, ein Auto. Und da können Sie noch so sehr das Bewusstsein haben, Mensch, eigentlich wäre es besser, wenn wir nicht mit dem Auto fahren würden, sondern, was weiß ich, mit dem Zug oder mit dem Fahrrad. Das geht auf dem Land nicht. So, Sie brauchen Infrastrukturen dann, nämlich einen tatsächlich funktionierenden Nahverkehr, um das individuelle Handeln dann auch tatsächlich zu verändern. Und diese Ebene von Infrastrukturen kann eben nicht von den Individuen erzeugt werden, sondern dafür genau braucht es staatliches Handeln, ja, in Verbindung natürlich mit Unternehmen. Und dafür braucht es aber dann auch politische Mehrheiten und die Bereitschaft zur Finanzierung von solchen neuen Strukturen.
Mittlerweile fordern ja nicht nur Klimaaktivisten, sondern auch Vertreter der Wirtschaft sowie einige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, demokratische Entscheidungsfindungsprozesse zu suspendieren und eine ökologische Elitenherrschaft zu errichten. Dann hätten wir eine Klimadiktatur, jetzt schon ein negativer Kampfbegriff. Kann Demokratie überhaupt Klimaschutz?
Also ich würde sagen, wenn überhaupt, dann kann Demokratie Klimaschutz. Also ich muss sagen, dass mich diese Äußerungen, die auch eben aus der Wissenschaft kommen, auch von sozialen Bewegungen, die sagen, die Situation ist so dramatisch, wir sehen keinen Weg, wie in demokratischen Strukturen dieses Problem gelöst werden können. Es ist ein existenzielles Problem. Und daraus dann legitimieren, gut, dann müssen wir jetzt ja mit autoritären Mitteln durchsetzen, was wir als notwendig erkannt haben. Und ich glaube, dass das vollkommen aussichtslos ist. Und zwar, man muss sich das zunächst einmal einfach nur konkret vorstellen. Also in unserer politischen Landschaft würde eine politische Partei sagen, wir errichten jetzt eine Klimadiktatur. Dafür würde es ja überhaupt keine politische Mehrheit geben. So, wenn man sich jetzt vorstellen würde, so etwas gäbe es tatsächlich, dann würden doch sofort enorme Konflikte in der Gesellschaft ausbrechen, die, wenn überhaupt, dann also mit Zwangsmitteln reguliert werden könnten. Und dass das funktionieren soll, ja, davon kann doch niemand überzeugt werden. Also wenn überhaupt, würde ich sagen, kommt es wirklich darauf an, den demokratischen Dialog und die demokratischen Strukturen zu stärken, um an das Problem des Klimawandels heranzukommen. Ich habe in dem Buch also die Idee entwickelt, die natürlich nicht also von mir stammt als ursprünglich, aber die mir plausibel erscheint, nämlich, dass es gerade auf eine Stärkung von zivilgesellschaftlichem Engagement und lokalem Engagement ankommt. Also man kann beobachten, dass wenn Entscheidungen lokal getroffen werden und Bevölkerung lokal Einflussmöglichkeiten hat auf die Entscheidung, dass es dann sehr viel leichter ist, einen Konsens zu erzielen im Hinblick auf notwendige Maßnahmen. Wohingegen, wenn diese Entscheidungen von oben getroffen werden, ja, ihr müsst jetzt das Windrad akzeptieren, was bei euch in den Wald oder aufs Feld gesetzt wird, oder die Solaranlage, ja, und die Gewinne davon, die fließen dann alle zu ja, großen Unternehmen. Das ist der Punkt, wo sich sehr viel stärker Widerstand gegen Maßnahmen der Klimaschutzpolitik bilden.
Nochmal ganz kurz zurück auf die Wirtschaft. Also wir wissen, wo die Logik der Gewinnmaximierung hinführt. Ein alternatives Modell wäre ja denkbar, aber glauben Sie, dass es unserer Gesellschaft auch mit einem Verzicht auf Wachstum gelingen könnte, mehr oder weniger stabil zu bleiben?
Also ich bin da sehr skeptisch, weil unsere Gesellschaft ganz stark soziale Integration über die Verteilung von Zugewinn reguliert. Also dieser ungeheure Erfolg der Befriedung von sozialen Konflikten nach dem Zweiten Weltkrieg beruht ganz wesentlich darauf, dass es ein großes Wirtschaftswachstum gab, dass es materielle Zugewinne gab, die verteilt werden konnten und so die Menschen gesehen haben, ihre Lebensbedingungen verbessern sich. Und das ist gewissermaßen das Integrationsmodell unserer Gesellschaft. Wir stellen soziale Konflikte still, indem wir Konsumversprechen machen, Versprechen der Steigerung von Lebensstandard. Wenn wir das aufgeben würden, würden wir in ganz massive Verteilungskonflikte in der Gesellschaft hineinkommen. Also ein gutes Beispiel dafür sind die Bauernproteste, die es jetzt am Anfang des Jahres gab, wo es ja, also das ist ja ein Verteilungskonflikt, insofern als dass eben die Bauern weniger Subventionen bekommen würden. Sofort ist dagegen protestiert worden. Und ich glaube, dass man das verallgemeinern kann, wenn Lebensstandard reduziert werden soll, wofür es aus ökologischen Gesichtspunkten sehr starke Argumente gibt, dann würde die soziale Integration unserer Gesellschaft in Frage gestellt. Das ist nur die Seite von der Bevölkerung, von den Konsumenten. Auf der Seite der Unternehmen gilt das natürlich auch. Unternehmen wollen Umsatzwachstum, Unternehmen wollen Gewinnwachstum haben und kommen in die Krise, wenn dies nicht mehr der Fall ist. Deshalb, also ich, beim Schreiben des Buches, ich bin immer wieder auf Interviews mit Unternehmensführern gestoßen, ja, und da ist der Tenor, also zitiere ich jetzt eine Überschrift: Verzicht macht die Welt nicht besser. Und das ist also natürlich jetzt die Perspektive des Unternehmens, aber es ist nicht nur die Perspektive der Unternehmen. Es ist auch die Perspektive der Politik und es ist auch die Perspektive der Bevölkerung, also der Konsumentinnen. Ja. Und da kommen wir wieder zurück auf die Anreizstrukturen und Machtstrukturen, die das Handeln so schwierig machen. Im Grunde genommen sind sich alle einig, dass wir nicht verzichten wollen, ja, obwohl eben wir unseren Fußabdruck in der Welt, in der natürlichen Umwelt, reduzieren müssten. Ja. Und das geht weit über den Ausstoß von CO2 hinaus, denn es gibt ja auch noch eine ganze Menge anderer Umweltkrisen.
In Ihrem Buch schreiben Sie, dass sich die Vorstellung eines Dualismus zwischen Natur und Mensch durchgesetzt hat. Wollen Sie das ganz kurz erklären?
Ja, also mir geht's darum, also ich beschreibe ja ein Gesellschaftssystem, das ich hier als kapitalistische Moderne bezeichne. Und dieses Gesellschaftssystem hat sowohl wirtschaftliche Merkmale, ja, da sprechen wir über Märkte und Wettbewerbsstrukturen, aber was mir wichtig ist, ist, dass es auch bestimmte kulturelle Merkmale hat. Und zu diesen kulturellen Merkmalen gehört das sich entwickelnde Verständnis, das wir haben im Verhältnis zwischen Mensch und Natur. Also in vielen traditionalen Gesellschaften gibt es ein Verständnis von Natur, eine Kosmologie, wenn man so will, in der Mensch und Natur als eins gedacht werden. Also da sehen Menschen sich in einem Verwandtschaftsverhältnis zu Tieren, zu Pflanzen und so weiter. Und daraus folgt eine Einstellung gegenüber diesen anderen Lebewesen der Sorge. Also das heißt nicht, dass diese natürliche Umwelt dann überhaupt nicht genutzt werden kann. Aber sie muss genutzt werden mit Sorge, mit im Hinblick auf die Dignität dieser anderen Lebewesen und kann nicht einfach vernichtet werden. Und im Aufklärungsdenken verändert sich diese Einstellung zur Natur radikal. Also gab es natürlich auch schon vorher andere Einstellungen, aber dominierend wird hier ein Verständnis von Natur, was also dann als Dualität zwischen Mensch und Natur sich bezeichnen lässt, wo die Natur rein als Objekt betrachtet wird, das dann auch ohne irgendwelche Beschränkungen ausgebeutet werden kann. Ja, und das läuft dann, wenn, also ich meine, das hat sich natürlich in der Aufklärung niemand vorstellen können, ja, aber mittlerweile ist die Effektivität, mit der wir Natur bearbeiten können, eben so weit, dass wir Natur tatsächlich auch zerstören können, und zwar im globalen Maßstab, nicht nur im lokalen.
Und haben Sie das Gefühl, es gibt einen kleinen vielleicht Trend wieder zurück zu dieser Idee eines irgendwie gleichwürdigen Nebeneinanders, auch wenn Sie die Dignität ansprechen, es gibt ein anderes Bewusstsein jetzt auch gegenüber zum Beispiel der Kuh als nicht nur auszubeutendes landwirtschaftliches Objekt, sondern als Mitlebewesen.
Ja, ich glaube, das ist sehr interessant. Ich glaube, da gibt es eine Veränderung tatsächlich. Und es lässt sich, also wenn Sie jetzt Kuh ansprechen, ja, also dann sprechen wir über Fleischkonsum. Und natürlich gibt es heute einen kritischen Diskurs über Fleischkonsum, der teilweise auch damit zu tun hat, dass wir also die leidende Kreatur stärker in Betracht ziehen und moralische Skrupel entwickeln, Tiere alleine als Nutzen, als Nutztiere zu verstehen. Aber es gibt meines Erachtens auch andere Aspekte davon. Was mir auffällt im Diskurs in den Naturwissenschaften, in der Biologie hauptsächlich, ist, dass wenn über das Verhältnis von Mensch und Tieren gesprochen wird, man im 19. Jahrhundert und im frühen 20. Jahrhundert immer betont hat, was macht den Menschen eigentlich besonders? Was unterscheidet den Menschen eigentlich vom Tier? Wohingegen heute ganz viel dieser Forschung viel stärker die Frage stellt, wo sind die sich eigentlich nahe? Wo gibt es da denn eigentlich die Überschneidungen? Ja, so dass, also zum Beispiel eine Frage, an der das thematisiert wird, sind Tiere sprachfähig? Wo also man im frühen 20. Jahrhundert die Position vertreten hat, also die Sprachfähigkeit des Menschen ist genau das, was die Singularität des Menschen auch ausmacht. Wohingegen heute Forschung versucht zu zeigen, nein, da gibt es eigentlich also relativ differenzierte Kommunikationssysteme, ja, auch unter Tieren. Und meines Erachtens diese Aufmerksamkeitsverschiebung in den Naturwissenschaften deutet darauf hin, dass wir das Verhältnis von Mensch und Natur oder Mensch und Tier anders deuten. Und ich darf vielleicht einen dritten Aspekt noch dazu nennen, und das ist nämlich, wenn man die Rechtsprechung betrachtet. Da gibt es ja jetzt auch Tendenzen, das kommt häufig aus dem globalen Süden und aus indigenen Rechtsordnungen, dass die Diskussion bei Juristen ist, kann Tiere oder können Landschaften selbst Rechtssubjekte werden? Ja, also als fiktives Rechtssubjekt, so wie das Unternehmen auch ein fiktives Rechtssubjekt ist. Und wenn solche subjektiven Rechte der Natur zugeschrieben werden,
zum Beispiel für einen Fluss oder für eine Landschaft,
So ist es für einen Fluss, für eine Landschaft, für bestimmte Tiere auch. So, und wenn das zugeschrieben wird, kann die Natur als Rechtssubjekt dann auch klagen und Rechte einfordern. Und das ist, glaube ich, auch eine wichtige Entwicklung im Moment. Das ist alles ganz am Anfang und niemand weiß, also wie weit das tragen wird. Das ist auch juristisch enorm kompliziert, ob das also überhaupt sinnvoll ist und trägt. Ja, aber allein, dass es diese Ideen gibt und die auch also schon rechtspraktische Wirkung haben, zeigt, dass sich hier eine kulturelle Veränderung andeutet.
Also bei aller Skepsis, dass die Menschheit den Klimawandel noch stoppen kann, plädieren Sie aber ja nicht dafür, die Hände in den Schoß zu legen, sondern fordern den Übergang zu einer realistischen Klimapolitik. Sie identifizieren eben diese besagten drei Säulen aus Wirtschaft, Politik und Bevölkerung. Wie sehe die aus, diese realistische Klimapolitik? Was schlagen Sie vor?
Also der erste Punkt ist, dass wir illusionslos davon ausgehen sollten, dass der Klimawandel nicht bei den Pariser Klimazielen gestoppt werden kann, sondern dass wir auf eine Erwärmung von, ja, die Prognosen im Moment, die man am häufigsten hört, von 2,5 Grad oder 3 Grad Erwärmung am Ende dieses Jahrhunderts zusteuern. Und ich glaube, sich das zunächst einmal zu vergegenwärtigen und Politik darauf auszurichten, ist enorm wichtig. Und das bedeutet dann, dass Gesellschaften sich über Klimaanpassung auf veränderte Naturbedingungen einstellen müssen. Und Klimaanpassung hat einen technischen Aspekt natürlich. Der technische Aspekt ist, dass man, was ich Deiche bauen muss oder Landstriche aufgeben muss, dass Klimaanlagen eingebaut werden müssen. Ja, und das ist also nicht nur in Südasien, ja, sondern das ist in Frankreich genauso der Fall. Also dass Bevölkerung geschützt werden müssen vor diesen veränderten Naturgewalten.
Die man also eigentlich schon als gesichert eintretend identifiziert hat und man handelt einfach schon zuvorkommend.
Man muss es, weil natürlich sind das langfristige Prozesse, man muss sich darauf einstellen, man muss jetzt damit anfangen zu handeln. Und fast wichtiger, oder nicht wichtiger, aber genauso wichtig ist, dass man auch sich auf die sozialen Folgen versucht einzustellen, die diese Klimaveränderungen mit sich bringen werden. Also die Veränderung von natürlichen Lebensgrundlagen führen zu Konflikten in Gesellschaften. Das können wir heute schon ganz massiv im globalen Süden, insbesondere im globalen Süden sehen. Ja, also Konflikte zwischen im Süden der Sahara, in der Mitte von Afrika, Konflikte zwischen Hirtengesellschaften und sesshaften Bauern, wo die Ausbreitung der Sahara die Hirten dazu zwingt, mit ihren Herden weiter nach Süden zu ziehen und sie da dann auf die Bauern stoßen, die ihr Land mit Feldfrüchten bewirtschaften, was in Ländern wie Nigeria zu massiven Konflikten führt. Ja, in den letzten 20 Jahren 100.000 Tote, die dieser Konflikt gefordert hat. Also das ist jetzt sicherlich ein extremes Beispiel, aber was ich damit sagen möchte ist, diese Veränderung von Klima wird zu sozialen Konflikten führen und Gesellschaften müssen sich überlegen oder müssen sich darauf vorbereiten, wie kann soziale Integration unter diesen Bedingungen einer sehr viel virulenteren Natur erreicht werden, gesichert werden. Ja, und das ist, also Nigeria ist jetzt wahrscheinlich ein Extrembeispiel. Aber schauen Sie, wir haben in Kanada die Waldbrände gehabt im letzten Sommer. Wir hatten das jetzt in Chile erneut. Da werden, da kommen viele Menschen ums Leben. Da werden Landstriche zerstört. Also wie wird politisch darauf reagiert? Wie wird sichergestellt, dass die Menschen entschädigt werden? All das sind Fragen, die wir, glaube ich, sehr viel stärker jetzt schon in den Vordergrund rücken müssen.
Also einerseits, wir wappnen uns technisch auf die zu erwartenden Folgen des Klimawandels. Wir stellen uns ein auf mehr Migration und Fluchtbewegungen, ob jetzt innerhalb von Staaten oder auch über Staatengrenzen hinweg. Was noch?
Also ein weiterer Aspekt ist natürlich der Klimaschutz. Ja, und denn natürlich müssen wir probieren, so weit wie möglich zu kommen in der Reduzierung des CO2-Ausstoßes. Ja, und obwohl ich pessimistisch bin in der Hinsicht, dass ich nicht glaube, dass die Pariser Klimaziele erreicht werden können, ist es doch wichtig, im Bewusstsein zu behalten, dass eben Klimaerwärmung eine Frage nicht des Entweder-Oder ist, sondern das mehr oder weniger. Also will sagen, es kommt schon darauf an, sind es denn jetzt 2,5 oder sind es 2,4 oder 2,3 Grad? Und die politischen Anstrengungen müssen sich darauf richten, zumindest so viel zu versuchen wie irgend möglich. So, und was ist meine Vorstellung davon? Auch da komme ich wieder zurück auf dieses Modell, das unterscheidet zwischen Wirtschaft, Staat und Bevölkerung, Konsumenten und Staatsbürgern. Und ich glaube, dass es darauf ankommt, Maßnahmen so zuzuschneiden, dass sie gewissermaßen den Logiken dieser Systeme entsprechen. Also das heißt für die Wirtschaft, wir müssen Anreize schaffen in eine Transformation in Richtung Klimaneutralität und müssen diese Anreize stärken. Das heißt, es muss die entsprechenden politischen Regulationen geben, es muss Subventionen dafür geben, es muss sehr viel mehr finanziert werden in die Vermeidung von weiterer Klimaerwärmung. Und dann kommt es darauf an, wie erreicht man das? Wie kann man politische Entscheidungen in diese Richtung lenken? Und da kommt es dann eben auf das Funktionssystem der Politik an und wie dieses System funktioniert. Und Politiker werden nur dann solche Entscheidungen treffen, wenn sie erwarten können, dass sie dafür nicht an der Wahlurne abgestraft werden. Also, dass sie Unterstützung finden in der Bevölkerung dafür. Und damit ist dann die Frage, woher kann denn diese Unterstützung in der Bevölkerung kommen? Und zwar darüber hinaus, was also über Meinungsumfragen, ja, wo alle dem Klimaschutz zustimmen, sondern wirklich, wenn es konkret wird. Und hier ist also meine Vorstellung, dass es ganz stark eben darauf ankommt, die Zivilgesellschaft hier zu beteiligen, dass es auch darauf ankommt, dass Politiker wirklich Überzeugungsarbeit leisten, nicht einfach nur Entscheidungen treffen, sondern kommunizieren, die Bedeutung dessen zum Ausdruck bringen, dass Klimapolitik nach Möglichkeit aus populistischen Polarisierungen herausgehalten wird, ja, wo ja quasi keine Entscheidungen mehr getroffen werden können. Das hat man ja im letzten Jahr gesehen an dieser Heizungsdiskussion. Also da gibt es meines Erachtens schon Ansatzpunkte, die es wahrscheinlicher machen, dass Politik tatsächlich Entscheidungen treffen kann, die dem Klimaschutz stärker dienlich sind, als das bislang der Fall ist. Ja, und auf der Seite der Bevölkerung kommt es natürlich darauf an, eben dass wirklich diese Infrastrukturen dann auch geschaffen werden, in denen wir unser Verhalten anpassen können und uns nicht gesagt wird, du darfst nicht mehr mit dem Auto fahren, wo es keine Alternative gibt, ja, zu seinem Arbeitsplatz anders zu kommen.
Herr Baggert, Ihr Buch hat ja einen nicht gerade ermunternden Titel, Verkaufte Zukunft. Dennoch habe ich gerade ein bisschen Machbarkeit auch ausgehört aus dem, was Sie sagen oder so, wie Sie die Inhalte Ihres Buches gerade resümiert haben. Letzte Frage vielleicht an Sie. Stehen Sie morgens hoffnungsvoll auf?
Ja, persönlich stehe ich hoffnungsvoll auf. Aber im Hinblick auf die Machbarkeit von effektiver Klimaschutzpolitik bin ich sehr pessimistisch. Aber nicht pessimistisch im Sinne von resignativ, sondern im Sinne von, also was ich in dem Buch bezeichne als einen nachdenklichen Realismus, dass wir uns ungeschminkt den Realitäten stellen, aber darüber auch erkennen können besser, wo denn eigentlich die Handlungsoptionen liegen. Also ich glaube eben, dass es notwendig ist, wirklich sehr klar Strukturen zunächst einmal zu analysieren, zu verstehen, was uns in diese Situation gebracht hat und warum es so schwierig ist, da wieder rauszukommen. Und dass das überhaupt erst die Grundlage bilden kann, von der aus dann kluges politisches Handeln und auch normativ angemessenes Handeln stattfinden kann.
Damit sind wir leider schon wieder am Ende des Gesprächs, aber noch nicht ganz am Ende des Podcasts. Es gibt noch eine Anekdote, die uns Jens Baggert jetzt erzählen wird. Und ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, müsst wie immer raten, ob diese Anekdote wahr ist oder erfunden. Wenn ihr es wisst, dann schickt uns bitte eine E-Mail an podcast@surkamp.de und schreibt, was ihr glaubt, Wahrheit oder Dichtung. Unter den richtigen Antworten verlosen wir 3 Exemplare des Buchs Verkaufte Zukunft von Jens Baggert. Herr Baggert, Sie können mit Ihrer Anekdote beginnen.
Ja, mit meiner Anekdote bringe ich Sie einige Dekaden zurück, nämlich in das Jahr 1989. Im Sommer 1989 bin ich als Studierender nach New York gekommen. Ich habe nach meinem Grundstudium bin ich dorthin gekommen, an die New School for Social Research, um dort zu studieren. Und in einem meiner ersten Tage, das muss Ende August, Anfang September 1989 gewesen sein, bin ich mit der U-Bahn von meiner Wohnung in Manhattan zur New School gefahren und habe beim Umsteigen zufällig jemanden getroffen, mit dem ich ins Gespräch gekommen bin, und er stellte sich heraus, das ist ein Professor für Politikwissenschaft am Hunter College. Und natürlich war damals schon die ganze Transformation in Osteuropa, ja, also sehr zum Greifen. Das war die Zeit, als aus der DDR Menschen über Ungarn nach Westdeutschland eingereist sind. So, und der Professor, der fragte mich dann in dem Gespräch, ja, was ich denn glauben würde, also würde die Berliner Mauer, würde die stehen bleiben oder würde die Berliner Mauer fallen? Und was ich gesagt habe, ist, dass ich glaube, die wird sehr bald fallen, und zwar Anfang November werden wir die Berliner Mauer nicht mehr sehen. Und das hatte ich natürlich mit dieser Präzision, mit einem Augenzwinkern gesagt, aber am 9. November saß ich in New York mit dem Gefühl, am falschen Ort zu sein, vor dem Fernseher, und habe die Menschen im Freudentaumel auf der Mauer gesehen.
Wahrheit oder Dichtung? Wer es weiß, schreibt uns bitte. Und hier nun an dieser Stelle noch der Hinweis, dass ihr passende Buchempfehlungen zu Verkauf der Zukunft in den Shownotes findet. Wir haben da etwas zusammengestellt. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch, Jens Beckert. Schön, dass Sie hier waren. Das war es auch von meiner Seite. Ich möchte an dieser Stelle wie immer noch darauf hinweisen, dass ich mich freue, wenn ihr den Podcast abonniert und uns eine Bewertung dalasst. Alles Gute und tschüss. Dichtung und Wahrheit ist ein Podcast der Verlage Suhrkamp und Insel, produziert von Bose Park Productions.